Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Wir alle müssen uns über kurz oder lang damit auseinandersetzen. Doch kaum jemand beschäftigt sich gern mit der eigenen Endlichkeit. Das sind Themen wie der Umgang mit dem Thema Erben und Vererben. Ja, wie fällt da vielleicht leichter? Wie gut haben die Deutschen vorgesorgt? Wie gut wissen die Menschen hierzulande Bescheid übers Erben und Vererben? Und worauf kommt es eigentlich beim eigenen Nachlass an? All das und mehr wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, Gründer der digitalen Geldanlage Quirion und mittlerweile Bestsellerautor von Geld im Glück. Karl, Mensch, kommt da immer mehr dazu. Erstmal hallo, mein Lieber.
Ja, hallo. Hi, Andreas.
Persönliche Frage wie immer zum Start, weil es mir wirklich wichtig ist. Wir sprechen ja über das Thema Erben und Vererben. Hand aufs Herz. Wie gut bist du selbst vorbereitet?
Ja, das traust du mir nicht zu, oder?
Was denn?
Ich habe die Sache nämlich tatsächlich sauber geregelt. Ich wollte nämlich die Erfahrung auch mal selbst machen, um besser sich in die Lage eines Vererbers hineinzuversetzen zu können. Und da merkt man, dass das Thema ganz schön vielschichtig ist. Also es ist gar nicht so leicht, Andreas.
Okay, insofern kannst du ja sozusagen dann aus eigener Erfahrung berichten über das, was wir heute besprechen wollen, aber eben nicht nur aus eigener Erfahrung, Karl, fand ich ganz interessant. Ihr habt 3500 Deutsche befragt, was sie über das Thema Erben und Vererben denken und wissen und wie gut sie vorgesorgt haben. Karl, warum ausgerechnet dieses Thema?
Ja, weil es aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema ist, Andreas, über das teilweise auch völlig falsche Vorstellungen im Umlauf sind. Zum Beispiel, dass es nur für extrem Vermögende relevant ist. Vielleicht ist das ein Grund, warum sich viele überhaupt nicht darum kümmern. Indem wir das Thema aufgreifen, beispielsweise auch hier im Podcast darüber sprechen, wollen wir dazu beitragen, dass sich mehr Menschen ernsthaft mit dem Thema befassen. Denn es ist wirklich wichtig und zwar sowohl für den Erben, aber auch für die, die etwas zu vererben haben.
Warum fällt es eigentlich den Menschen oder vielen Menschen so schwer, Karl, sich mit dem Thema zu befassen?
Darüber kann ich nur spekulieren, Andreas. Letztlich weiß ich es aber auch nicht. Fest steht, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, vor allem in den engsten Familienkreis, also gerade da, wo es eigentlich am wichtigsten wäre. Fest steht aber auch, dass es ein hochemotionales Thema ist. Immerhin geht es ja darum, was ganz konkret passieren soll, wenn da jemand stirbt, der ja noch da ist. Damit setzen sich die wenigsten gerne auseinander. Die, um deren Tod es geht, sowieso nicht, aber die möglichen Hinterbliebenen eben auch nicht.
Ihr habt diese Erhebung, hast du mir im Vorgespräch verraten, 2017 zum ersten Mal gemacht und ihr habt sie jetzt wiederholt, um Vergleiche ziehen zu können. Daher die Frage, Karl, was sind denn die wichtigsten Ergebnisse und hat sich seit damals etwas geändert im Umgang der Deutschen mit dem Thema Erbschaften?
Na, wichtig vorab, wir als Privatbank betreuen ja eher vermögende Kunden. Befragt haben wir aber alle Einkommens- und Vermögensgruppen. In der Hinsicht sind unsere Ergebnisse schon repräsentativ. Am auffälligsten ist, dass insgesamt zwar immer mehr Vermögen vererbt wird, dass aber die Gruppe derjenigen, die überhaupt etwas vererben wollen, immer kleiner wird. 2017 waren das noch 49% und 2024 nur noch 35%. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich speziell diese Zahlen wirklich auf die gesamte Bevölkerung übertragen lassen, denn der starke Rückgang des Anteils um fast 15 Prozentpunkte ist schon sehr heftig. Aber die Tendenz, die da zum Ausdruck kommt, ist, glaube ich, schon typisch. Die Bereitschaft oder die Fähigkeit, etwas zu vererben, ist rückläufig. Die Volumen werden aber immer höher, sprich immer weniger Menschen erben immer mehr.
Mhm. Tatsächlich spannend. Und was hat dich denn jetzt bei den Studienergebnissen am meisten überrascht, Karl?
Eigentlich nur eine Sache, dass sich 71% der Bevölkerung um dieses Thema überhaupt nicht kümmert, also über 2/3 der Bevölkerung in keinster Weise vorgesorgt hat.
71%, das ist in der Tat eine ganze Menge. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Naja, wie gesagt, das Thema ist emotional hoch aufgeladen und darum geht man ihm aus den unterschiedlichsten Gründen aus dem Weg. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass man noch nicht genau weiß, ob man mal überhaupt etwas zu vererben hat und wenn ja, wem eigentlich. Vielleicht glauben aber auch viele, dass ein Testament nur etwas für sehr Vermögende ist und vermuten deshalb, dass das Ganze eine sehr teure Angelegenheit ist. Darum haben wir uns die Kosten mal etwas genauer angeschaut. Ein handschriftliches Testament kostet erstmal überhaupt nichts, nur Papier und Zeit. Wenn man auf Nummer sicher gehen und das Ganze notariell beglaubigen lassen will, kommen noch Notarkosten von maximal 130 Euro dazu. Und wenn man das Testament nicht selber formulieren will, sondern es von einem Notar aufsetzen lässt, was aber absolut nicht sein muss, sind die Kosten zwar höher, aber immer noch überschaubar. In dem Fall richten Sie sich nach dem Vermögenswert und ob es sich um ein Einzel- oder Gemeinschaftstestament handelt. Beim Ehepaar, das 250.000 Euro Vermögen vererben will, sind das zum Beispiel 1.070 Euro. Ansonsten fällt nur noch eine Gebühr in Höhe von ca. 18 Euro an für die Registrierung im zentralen Testamentsregister. Darum glaube ich nicht, dass es an den Kosten liegt, dass sich so wenige um ihren Nachlass kümmern.
Vielleicht zwischendurch nochmal eine grundsätzliche Frage, Karl. Warum ist denn ein Testament so wichtig?
Lass es mich so sagen, Andreas. Nicht das Testament an sich ist wichtig, sondern dass man sich, wenn Vermögen da ist, überhaupt einmal mit der Frage der Hinterlassenschaft beschäftigt. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, dass zum Beispiel die gesetzliche Erbfolge okay ist, dann ist daran überhaupt nichts auszusetzen und man braucht auch kein Testament. Das kann aber zur Folge haben, dass unter Umständen Menschen, die mir sehr wichtig sind, nichts von meinem Vermögen bekommen, obwohl ich das vielleicht gern gehabt hätte. Denn wenn kein Testament da ist, dann greift eben die gesetzliche Erbfolge und da ist die Person, die du vielleicht im Sinn hattest, womöglich nicht vorgesehen. Häufig ist es auch so, vor allem bei großen Vermögen, dass man möchte, dass bestimmte Personen ganz bestimmte Teile des Vermögens bekommen. Die eine meinetwegen ein wertvolles Bild, der andere eine Eigentumswohnung. Solche Dinge müssen ausdrücklich in einem Testament geregelt werden. Es geht mir nicht darum, jedermann und jeder Frau ein Testament einzureden, sondern darum, dass man sich darüber Klarheit verschafft, was im Fall der Fälle passieren wird. Und vor allem, ob man das auch wirklich so haben will.
Ja, wie sieht denn jetzt genau die gesetzliche Erbfolge aus, Karl?
Wer wie viel erbt, hängt davon ab, wie eng die Verwandtschaftsverhältnisse sind, also von der sogenannten Blutlinie. Grundsätzlich erben Ehegatten neben den Kindern nur ein Viertel des Nachlasses. Im gesetzlichen Güterstand der zugewinnenden Gemeinschaft ergeben sich allerdings Ausgleichsansprüche. Dann erhalten Ehegatten noch ein zusätzliches Viertel. Der Rest geht an die Kinder. Wenn es also zum Beispiel um 100.000 Euro geht, dann geht die Hälfte an den Ehegatten und die restlichen 50.000 Euro zu gleichen Teilen an die Kinder. Eltern erben, wenn keine Kinder oder Ehepartner vorhanden sind. Von dieser gesetzlichen Erbfolge kann man auch abweichen, zum Beispiel mit einem Ehevertrag, der eine Gütertrennung festlegt. Dabei sollte man sich aber immer anwaltlich beraten lassen.
Mhm. Früher wurde ja nicht selten damit gedroht, den Nachwuchs zu enterben, Karl, wenn er nicht tat, was die Eltern für gut hießen.
Ja.
So unter dem Motto, mein Lieber, du erbst mal gar nichts. Ja, also du kannst schön arbeiten gehen. Ist das eigentlich so einfach? Kann man wirklich komplett enterbt werden?
Nein. Die gesetzliche Erbfolge lässt sich durch ein Testament nicht ganz aushebeln. Denn es gibt für nahe Angehörigen, insbesondere Kinder, Ehepartner und unter bestimmten Umständen auch Eltern, sogenannte Pflichtteilsansprüche, um sie vor der vollständigen Enterbung zu schützen. Die Pflichtteile schränken sozusagen den letzten Willen qua Testament ein Stück weit ein. Konkret beträgt der Pflichtteil 50% des gesetzlichen Erbteils. In unserem Beispiel von vorhin würde dem Ehegatten also mindestens 12.500 Euro zustehen. Aber indirekt können die Pflichtteilsansprüche, zum Beispiel durch eine Schenkung, an Dritte doch wieder beeinflusst werden, weil durch die Schenkung ja weniger zum Vererben übrig bleibt.
Naja, und wie viel ich am Ende vererben kann, das hängt ja auch damit zusammen, wie ich mit meinem Geld umgehe. Karl, wie ticken denn die Deutschen da so? Also sind die jetzt besonders sparsam, hauen die alles auf den Kopf? Habt ihr dazu was herausgefunden?
Ja, dieses Thema hat uns sogar besonders interessiert. Darum haben wir zum ersten Mal auch in diese Richtung gefragt. 62% gaben an, dass sie ganz normal leben würden und was dann übrig bleibt, das würden sie vererben. Das war für mich jetzt keine besondere Überraschung, weil es ja irgendwie der Normalfall ist. Interessant aber ist, dass immerhin 28% angegeben haben, sie wollten in erster Linie ihr eigenes Leben genießen. Und zwar auch dann, wenn sie dadurch weniger vererben können. Ich finde, Das passt ganz gut zum Ergebnis, dass immer weniger überhaupt etwas vererben wollen. Für mich persönlich ist diese Einstellung absolut nachvollziehbar und ich finde sie auch richtig. Denn von dem, was man sich hart erarbeitet hat, sollte man sich in erster Linie selbst etwas gönnen, statt alles nur auf die hohe Kante zu legen.
Ja, das geht so in die Richtung, was meine Frau Mutter immer sagt. Sie sagt, sie möchte nicht die Reichste auf dem Friedhof sein. Das ist doch dann sozusagen mehrheitsfähig, würde
genau,
ich sagen.
Genau, absolut.
Was wird denn am häufigsten vererbt, Karl?
Ja, nach wie vor Bargeld und Immobilien, unmittelbar gefolgt von Schmuck. Mittlerweile spielen aber auch Wertpapiere immer eine größere Rolle. Ihr Anteil hat sich sogar verdoppelt und ist von 19% auf 38% angestiegen. Als Chef einer vermögensverwaltenden Bank freut mich das natürlich besonders, denn es bedeutet ja, dass die Menschen immer mehr Wertpapiere besitzen.
Aber das ist wahrscheinlich auch alles gar nicht so einfach, so Stichwort Bürokratie und so weiter. Was muss man denn beachten, wenn man ein Depot vererben möchte?
Grundsätzlich zählt der Depotwert zur Erbmasse und liegt den Pflichtteilsansprüchen. Es wird also genauso behandelt wie der Rest auch. Wenn man aber will, dass über das Depot nur eine Person verfügen kann, dann sollte diese Person in einem Testament klar benannt werden. In einem solchen Fall müssen allerdings die Pflichtteilsansprüche der übrigen Erben anderweitig abgedeckt werden. In einem Testament kann auch festgelegt werden, wie mit dem Depot weiter verfahren werden soll, zum Beispiel ob die Wertpapiere verkauft oder weitergeführt werden sollen. Auch können einzelne Papiere ganz bestimmten Personen zugeteilt werden, die dann im Testament natürlich auch benannt werden müssen. Übrigens benötigt man, um ein Depot übernehmen zu können, die Sterbeurkunde sowie einen Erbschein oder das Testament.
Ich will noch mal ein bisschen mehr zu Immobilien wissen, Karl, denn du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass Immobilien zu den häufigsten Vermögenswerten gehören, die vererbt werden. Gibt es denn dabei Besonderheiten, die man beachten muss? Also man hört in diesem Zusammenhang immer das Wort Nießbrauch. Viele können damit nicht viel anfangen. Kann das eine Rolle spielen?
Zunächst müssen sich die Erben mit der Bewertung der Immobilie auseinandersetzen, da der Wert ja die Höhe der anfallenden Erbschaftssteuer bestimmt. Da Immobilien in der Regel einen ordentlichen Wert haben, ist das in dem Fall besonders wichtig. Auch sollte man die zukünftige Nutzung der Immobilien klären, etwa ob die Immobilie verkauft, vermietet oder weiter im Familienbesitz gehalten werden soll. Ein weiteres Thema ist der von dir angesprochene Nießbrauch, der vor allem bei Familienimmobilien häufig eine Rolle spielt. Ein Nießbrauch gibt einer Person das Recht, die Immobilie weiterhin zu nutzen oder daraus Einkünfte zu erzielen, ohne selber Eigentümer sein zu müssen. Das kann vor allem dann relevant sein, wenn der Erblasser sicherstellen möchte, dass ein bestimmter Familienangehöriger weiter in der Immobilie wohnen kann, auch nachdem das Eigentum auf die Erben übertragen ist. Und das alles muss gegebenenfalls in einem Testament geregelt werden.
Und deshalb ist es so wichtig. Das haben wir, denke ich, jetzt ganz gut verstanden, Karl. Ich habe eine Zahl gelesen, und zwar in Deutschland werden wohl jedes Jahr 400 Milliarden Euro vererbt und verschenkt. Deckt sich das mit eurer Untersuchung?
Ja, das ist schon eine Wahnsinnssumme. Mhm. Wir haben das Gesamtvermögen nicht untersucht, das wäre einfach zu aufwendig gewesen in der Umfrage. Aber unsere Ergebnisse gehen in eine ähnliche Richtung. Fast jeder Dritte hat schon mal 100.000 Euro oder mehr geerbt. 2017 war es nur jeder Achte. Jeder Dritte plant, mehr als eine Viertelmillion zu vererben. 2017 waren das nur 20%. Es geht derzeit also tatsächlich sehr viel Vermögen an die nächste Generation über. Und das zeigt sich auch in unserer Umfrage. Und dabei sind Schenkungen noch gar nicht berücksichtigt, sodass die tatsächlichen Vermögensübertragungen noch viel höher sein dürften.
Natürlich habe ich im Vorfeld auch in die Studienergebnisse reingeschaut. Nicht so tief, wie du es dir vielleicht wünschen würdest, Karl, aber immerhin. Noch eine ganz spannende Zahl habe ich da gefunden. 43% lassen sich im Zusammenhang mit einer Erbschaft nicht beraten. Ist das aus deiner Sicht vertretbar, weil es ja ohnehin nicht viel zu beraten gibt?
Ach, ich fürchte, dass hinter den 43% nicht nur die stecken, die sich nicht beraten lassen, sondern auch solche, die sich noch überhaupt nicht mit dem Thema befasst haben. Und das ist fast fahrlässig, denn man sollte sich auf jeden Fall rechtzeitig kümmern. Und wenn man das Ganze nicht mehr überblickt oder man einfach keinen Bock drauf hat, sollte man sich eben beraten lassen, schon allein wegen der Erbschaftssteuer. Wir hatten es vorhin schon einmal, gerade bei größeren Vermögen können Schenkungen ein effektives Mittel sein, um die Steuerlast zu reduzieren.
Aber ist es denn nötig? Immerhin kann ja jedes Elternteil jedem Kind 400.000 Euro steuerfrei vererben. Also sind da Schenkungen vorab überhaupt noch nötig?
Das hängt natürlich vom Gesamtvermögen ab und davon, wem ich etwas zukommen lassen will. Zwar sind die Freibeträge für Kinder und Partner mit 400.000 bzw. 500.000 Euro recht hoch. Bei anderen Verwandtschaftsverhältnissen sieht es aber ganz anders aus. Ich nenne dir nur mal ein paar Zahlen zu den Freibeträgen. Ehepartner, Lebenspartner eben die 500.000, Kinder 400.000, Enkelkinder 200.000, Geschwister, Nichten-Neffen nur noch 20.000, Freunde, Bekannte auch nur 20.000.
Und wie ist das mit Podcast-Partnern, Karl? Kommen die da auch
null,
vor?
Null, null. Die kommen nicht vor, die kommen nicht vor.
Schade, da muss ich wohl weiterarbeiten.
So, und diese Freibeträge gelten sowohl im Erbfall als auch bei Schenkungen, die ja alle 10 Jahre möglich sind. Wenn ich also zum Beispiel möchte, dass mein Bruder mein Vermögen erbt, da liegt das steuerfreie Erbe bei gerade mal 20.000 Euro. Wenn du dem also ein größeres Vermögen hinterlässt, dann kommt da schon einiges an Erbschaftssteuer zusammen. Und nun stell dir vor, er erbt keine liquiden Mittel, sondern ein Haus, das er selber bewohnen möchte. In solchen Fällen kommt es relativ oft vor, dass der Erbe gar nicht die Möglichkeit hat, die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Zum Beispiel, weil er nur ein geringes Einkommen hat. Im schlimmsten Fall muss dann das Haus verkauft werden, nur damit die Steuer bezahlt werden kann.
Ja, da kommt wirklich einiges zusammen. Ist ja ein Wahnsinn. Hast du denn vielleicht vor dem Hintergrund einen Tipp, wie man das Thema konkret auf den Tisch bringen könnte, wenn es eben in der eigenen Familie noch nie thematisiert wurde? So in der Art, vielleicht eine Weinflasche auf den Tisch stellen, eine gute. Kinder, wir müssen reden.
Ja, also ich glaube, mit Kinder, wir müssen reden, das wird definitiv nicht reichen, Andreas. Wie schon gesagt, das Thema ist hochemotional. Nach meiner Erfahrung ist das Beste, wenn es von einer außenstehenden Person auf den Tisch gebracht wird. Jemanden, zu dem die Erblasser Vertrauen haben und der absolut frei von jedem Verdacht ist, irgendwelche Eigeninteressen zu verfolgen. Der langjährige Steuerberater oder eventuell auch Anwalt kommen da in Frage. Und selbst dann ist es immer noch ein schwieriges Thema, glaub mir.
Das höre ich auch raus. Apropos schwieriges Thema. Ist es dir schwer gefallen, dich um deine eigenen Nachlässe zu kümmern?
Nö, also ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Weil ich habe zum Glück ein bisschen was zu vererben und deswegen habe ich das Thema auch selber aufgegriffen. Schwierig ist das Ganze ja vor allem immer dann, wenn die Erben es ansprechen wollen, der Erblasser dazu überhaupt nicht bereit ist und es mehr oder weniger offen ablockt, dann wird es immer kompliziert.
Also ich hätte da kein Problem mit dir, nochmal das Thema Podcast-Partner und Vererben aufzugreifen.
Okay.
Vielleicht dann in einem ähnlichen Podcast thematisch. Ich danke dir in jedem Falle ganz herzlich, Karl-Matthäus Schmidt, für diese wichtige Folge. Ich habe mir gedanklich auch die ein oder andere Notiz gemacht, keine Frage. Und wer übrigens noch etwas mehr in dieses Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir die Folge 110 zum Thema klug vererben und verschenken. Wie geht's richtig? Folge 110, sei nochmal wiederholt. Da haben wir noch ein paar mehr Infos dabei aus dieser Podcast-Reihe. Sie wissen es mittlerweile wahrscheinlich, alle 2 Wochen erscheint dieser Podcast, immer freitags. Sie können uns direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen, Themen vorschlagen, anschreiben, was auch immer. podcast@quirinprivatbank.de lautet die Mailadresse und weitere Infos zu diesem Thema und auch zu anderen Themen finden Sie auf der Homepage www.quirinprivatbank.de. Und für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.